Hallo und herzlich willkommen zum Kalten Wasser Podcast. Mein Name ist Timon Vorhoff. Schön, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Hier geht es jede Woche Dienstag mit um die Themen anfangen, die ersten Schritte gehen, ins kalte Wasser einfach mal springen und die Ideen, die man so im Kopf hat, anfangen umzusetzen. Dabei unterhalte ich mich sehr viel mit Startup-Gründern, aber auch anderen Menschen, die ihre Ideen angefangen haben umzusetzen. Und mich interessiert da ganz besonders diese erste Phase vom ins Machen kommen. Diese Woche ist jetzt kein Gast dabei, sondern es bin nur ich alleine. Und der Grund dafür ist, dass der Kalte Wasser Podcast tatsächlich jetzt ein Jahr alt wird. Und einmal kurz einen Applaus. Das freut mich sehr. Es freut mich auch sehr, dass du schon so lange dabei bist oder auch gerade frisch dazugekommen bist und jetzt noch sehr viel Folgen zum Nachhören hast. Und deswegen möchte ich diesen ersten Geburtstag vom Podcast zum Anlass nehmen, um einmal meine 5 Learnings zum Thema anfangen und erste Schritte gehen aus den Gesprächen, aus einem Jahr Gesprächen mit Startup-Gründern und anderen Menschen, die angefangen haben, die was gestartet haben, diese Learning einmal so ein bisschen, die 5 Learnings, die ich jetzt mir mal rausgenommen habe, die sich bei mir so angesammelt haben, einmal für euch kurz zusammenzufassen. Kurzer Hinweis noch, bevor wir starten mit den 5 Gründen, dass du dem Podcast hier auf jeden Fall folgen solltest, damit du die nächsten Folgen auch nicht verpasst oder auch in die anderen nochmal reinhören kannst. Ganz einfach, das Ganze einfach mal an jemanden weiterleitest, wo du meinst, dass er oder sie hier reinhören sollte. Alles Wichtige findest du uns auch in den Shownotes. All die Folgen, auf die ich mich beziehe, die liste ich dir alles nochmal in den Shownotes rein. Dann kannst du nochmal, wenn du willst, konkret nachhören in die Folge. Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge. Starten wir mit der Lektion Nummer 1, und zwar schreib dir deine Ideen auf. Wir kriegen so viel Input tagtäglich, wachen auf, irgendwie im Schlummern, träumen von irgendwelchen Sachen, die wir gerne hätten, die cool wären, wie auch immer. Vielleicht haben wir auch einen Albtraum, das ist dann wieder was anderes, den muss man sich dann nicht unbedingt aufschreiben. Aber da geht's schon mal los, wachen auf, vielleicht machen wir irgendwie Sport, geht joggen. Beim Joggen auch so eine Tätigkeit, die ich sehr empfehlen kann, wenn man mal den Kopf freikriegen will, neue Ideen sucht, als Tätigkeit einfach mal, also Bewegung ist so ein enormer Knotenlöser und Inspirator. Es kann auch nur ein Spaziergang sein, wenn du jetzt nicht gerne joggst, aber einfach in Bewegung zu sein, regt solche, also sehr, sehr viel Gedankenströme bei dir um an. Da gibt es auch Studien zu, dass dir beim Joggen echt die besten Ideen kommen. Und danach gehst du vielleicht in die Dusche. In der Dusche ist ja auch, da sagt man ja auch manchmal, beim Duschen kommen die besten Ideen. Ist man mit einer Tätigkeit beschäftigt, die so ein bisschen meditativ ja auch ist. Und dann bist du was am Essen, hast deinen Alltag, dir fallen vielleicht Sachen auf, du bist draußen am Spaziergang noch gehen, gehst zum Einkaufen und dir fällt irgendwas auf, was irgendwie besser sein könnte oder ein Produkt, was irgendwie noch fehlt. Du bist beim Kochen, kochst dir was, merkst halt auch irgendwas, was irgendwie schön wäre, wenn es das gäbe. Lebst einfach dein Leben sozusagen und dir fallen bestimmte Sachen auf, die eigentlich noch besser sein könnten. Oder dir passiert was, was dich irgendwie nervt, weil das Produkt schon wieder kaputt gegangen ist oder irgendwas anderes passiert ist, wo du sagst, okay, eigentlich müsste es doch jemanden geben, der sich damit mal beschäftigt. Und viel zu oft ist es so, also wir haben echt jeden Tag, also würde ich jetzt echt mal sagen, weil bei mir ist es so, dass meine Erfahrung, jeden Tag kommen uns irgendwie Ideen oder wir sehen unbewusst Dinge, wo wir eigentlich eine Idee hätten, kurz mal so auch, eigentlich wäre es so cool, wenn man das so und so macht. Und viel zu selten ist es so, dass wir dann wirklich diese Ideen dann nochmal wieder aufleben lassen. Also wir gehen dann ins Bett, schlafen und am nächsten Tag ist diese Idee schon weg. Von daher, wir nehmen tagtäglich so viele Sachen auf und so viele Impulse, die auf uns einprasseln, dass ich mir jetzt angewöhnt habe, ich habe immer so ein kleines Notizheft bei mir, wo ich immer was reinschreiben kann. Einfach, weil wie gesagt, es oft der Fall ist, dass man irgendwas bemerkt oder irgendwie einen Spruch hört von irgendwem, der mich irgendwie inspiriert. Das schreibe ich mir dann auf. Genau, von daher ist es echt wichtig, die Ideen aufzuschreiben und dann in regelmäßigen Abständen alle 2 Wochen mal die Ideen, die Liste irgendwie durchzugehen, die Ideen durchzugehen und dann mal zu gucken, okay, was ist denn jetzt hier eigentlich wirklich sinnvoll? Was, denke ich, auch nach 2 Wochen Abstand immer noch wäre echt eine gute Idee, die man irgendwie umsetzen könnte. Und dann geht es weiter mit den nächsten Schritten und den ersten Schritten letztendlich. Also, erste Lektion, die ich so gelernt habe, ist, wer schreibt, der bleibt. Also, immer was dabei zu haben zum Aufschreiben. Wer es nicht analog mag, der hat ja auch immer sein Handy dabei. Da lässt sich auch einiges notieren in den Notizen. Aber das wirklich zur Gewohnheit zu machen, dass, wenn einem irgendwas auffällt, das aufzuschreiben. Und wie ich dann aus diesen Ideen filtere, da könnte man in die Folge 21 reinhören mit Michael Assauer. Da haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie er damit umgeht, wenn er ja so viele Ideen hat und wie er die letztendlich bewertet und priorisiert und dann auch entscheidet, welche Idee es letztendlich wert ist, da mehr Zeit, Geld und Gehirnschmalz reinzustecken, um diese Idee mal weiterzudenken. Lessons learned Nummer 2 oder Lektion Nummer 2 ist, was beim Anfang unheimlich hilft, ist, wenn du dir einen Ride or Die suchst oder jemanden sozusagen, eine Art Sparringspartner, eine Wand, gegen die du ab und zu mal deine Ideen quasi werfen kannst und wo dann Feedback quasi zurückkommt. Nicht ganz genau wie eine Wand, ne? Aber ich habe gerade kein anderes Bild, was mir im Kopf so schwebt. Also der Ball kann auch mal anders zurückkommen oder auch gar nicht zurückkommen, wenn der Gegenüber dir einfach mal Feedback gibt. Also, erster Teil, such den Ride or Die, also sprich zunächst mal mit so vielen Leuten wie möglich über deine Ideen. Das ist was ich in der Folge Eiswürfel 2 auch schon angesprochen habe. Einfach, wie wichtig es ist, über Ideen zu sprechen, was daraus entstehen kann, wenn da Leute von hören und dann auch, wie die helfen wollen oder auch sogar sagen, hey, ich habe Bock, das gemeinsam mit dir zu machen. Und diese zweite Version oder vielleicht auch dritte Person, vierte Person, ist ja nicht ungewöhnlich, dass man auch zu zweit oder zu dritt dann gründet als Team, vor allem auch, um so eine gewisse Diversität im Gründerteam zu haben und nicht nur 2 Bewerber da sitzen zu haben, sondern vielleicht auch jemanden, der sich mit Informatik auskennt, wenn es ein technisches, eine technische Idee ist und umgekehrt dann einer, der sich um die Zahlen kümmert. Letztendlich hilft es ungemein und hat auch den Gründerinnen, mit denen ich mich unterhalten habe, sehr geholfen, die zumindest zu zweit gegründet haben, wo eine gewisse Art von Verpflichtung letztendlich da war, ne? Dass wenn der eine manchmal, wenn ich jetzt irgendwie gerade mal einen schlechten Tag habe, dann ist der andere aber auch irgendwie motiviert und man zieht sich so sozusagen gemeinsam, wie man auf dem Tandem fahren würde, weiter nach vorne und kommt nach vorne. Also auch wenn ich mal nicht kann, dann kann ich auch mal kurz meine Beine ausschütteln auf dem Tandem und wir kommen trotzdem weiter nach vorne, weil mein Partner auch noch weiter in die Pedale tritt und umgekehrt. Und man sich sozusagen gegenseitig befeuert. Da gibt es super schöne Beispiele, zum Beispiel Benjamin und Madeleine von Bracenet, die als Lebenspartnerinnen sozusagen gegründet haben, nachdem sie im Urlaub was gefunden haben, oder auch von Fairfox, die beiden Gründerinnen, Mika und Patrick Wippel, die sich zunächst in einer Burnout-Klinik kennengelernt haben und dann ein Paar geworden sind, verheiratet sind, und jetzt quasi Fairfox, ein nachhaltiges Versandhaus aufbauen. Genauso kann es aber sein, dass du zum Beispiel mit deiner Schwester oder mit deinem Bruder dann einfach gründest, wie es zum Beispiel bei O'Clean der Fall war, bei Hannah und Marie oder auch bei Vikes mit Leonie und ihrem Bruder. Also das mit den Geschwisterkindern habe ich schon oft mitbekommen, auch jetzt im allerletzten Interview mit Samuel und Carsten Waldeck von Shift Phones, ist ja auch so, dass 2 Brüder sich dann zusammengetan haben und gegründet haben. Und das birgt natürlich diesen absoluten Vorteil von diesem bedingungslosen Vertrauen, was du hast. Und man kann sich wirklich einfach auch alles erzählen. Und man kennt sich einfach auch schon so lange und weiß, wie der andere tickt. Also es hat sehr viele Vorteile, kann aber natürlich auch kompliziert werden, wenn es dann mal irgendwie fachlich auseinanderbricht. Wir haben ja viele Familienunternehmen auch in Deutschland und das eine oder andere ist da auch schon mal an dieser Konstellation Familie und Unternehmen und beides in einem auseinandergebrochen. Dr. Oetker jetzt ein Beispiel, ist natürlich ein riesiges Unternehmen und da ist es noch viel komplexer und verworrener, weil einfach dann über diese Jahre an Unternehmerfamilie ganz, ganz, ganz viele Leute dann auch mitspielen. Ist einfacher, wenn man nur zu zweit ist. Dann lassen sich Konflikte vielleicht auch einfacher lösen. Auf jeden Fall sehr, sehr wichtiges, sehr, sehr wichtig, einfach zu zweit zu sein. Geht auch Arbeitskollegen, die gemeinsam gründen, Sarah Grohe von Ehrlich Textil und ihr Gründungspartner oder auch ein alter Freund, mit dem man sich mal wieder zum Kaffee getroffen hat, wie es zum Beispiel bei Anna Alex von Planetly der Fall war. Das Ganze kann natürlich auch sein, dass man jemanden auf der Weltreise kennenlernt, wie es bei den Jungs von Duschbrocken war, die sich zufällig halt über Social Media connected haben auf der Weltreise, dann festgestellt haben, hey, wir haben beide irgendwie die gleiche Idee, dass wir da eigentlich nur so eine Seife haben wollen, die alles irgendwie kann und möglichst wenig Platz wegnimmt im Rucksack. Lass es doch machen, nachdem wir von der Weltreise zurückkommen. Und die haben dann auch tatsächlich schon auf der Weltreise ja mit den ersten Planungen, den ersten Schritten auch begonnen. Also, das hilft enorm, wenn du nicht alleine gründest. Also such dir deinen Ride or Die, habe ich es jetzt genannt. Also jemanden, wo du dir echt vorstellen kannst, mit dem so ein Unternehmen aufzubauen, denn sowas ist, ich habe es zwar selber nicht gemacht, aber aus den Gesprächen, die ich geführt habe, kommt da natürlich einiges zusammen und es werden auch einige lange Nächte und man muss sich da wirklich aufeinander verlassen können. Dann, andere Möglichkeit ist natürlich, jemanden zu finden, mit dem man so ein bisschen Sparring-Partner-mäßig die Ideen mal und her spielt und auch drüber redet, okay, was sind jetzt meine nächsten Schritte und was hast du vor und so weiter und so fort. Also ein bisschen vielleicht so eine Art Coach, aber einfach aus dem Freundeskreis. Also bei mir war es jetzt hier zum Beispiel mit dem Podcast oder sich einen sehr guten Freund von mir. Wir haben uns einfach verabredet, einmal die Woche zu telefonieren und gemeinsam mal über unsere Vorhaben quasi zu sprechen, regelmäßig und uns quasi gegenseitig zu checken, okay, haben wir diese Woche die Ziele erreicht, die wir uns am Anfang der Woche gesetzt haben in unserem Goal Call, so haben wir es genannt. Und das hilft auch enorm. Und ein ganz anderes Beispiel ist zum Beispiel auch Verabredung zum Joggen, zum Sport machen. Dass, wenn ich mich mit jemandem verabrede, einfach Sport zu machen, dann ja, habe ich aber diese Verpflichtung und ich arbeite auch wirklich daran oder fange auch an, dran zu arbeiten, beziehungsweise ich komme einfach zum Joggen. Also such dir jemanden, mit dem du über deine Ideen sprichst oder vielleicht auch sogar gemeinsam umsetzt. Kommen wir nun zu Lektion, Lessons Learned Nummer 3. Und das ist, der erste Schritt ist immer klein. Oder meistens jedenfalls. So war es jedenfalls bei vielen von meinen Gästen. Angefangen bei Josie von Josie. Die hat einfach mal für ihren eigenen Urlaub ein Bikini sich zusammenschneidern lassen, auch von einer ehemaligen Dozentin von ihr, weil sie den Bikini, den sie eigentlich gerne hätte, in den Läden nicht gefunden hat. Und ja, das war letztendlich so der erste Schritt, der erste Bikini. Und der hat dann bei den Freundinnen im Urlaub auch auf Anklang gestoßen. Und dann war auch die Nachfrage da. Ähnlich lief es zum Beispiel auch bei Bracenet. Die haben einfach mal angefangen, Benjamin und Madeleine, als sie im Urlaub waren und Geisternetze gefunden haben, sich zu überlegen, was kann man eigentlich machen. Und haben dann dort auch am Strand schon die Idee gehabt, eigentlich so ein Armband ließe sich doch ganz gut aus so einem Geisternetz herstellen. Und ja, so war es dann auch, dass sie einiges an, also das erste Armband schon direkt dort in Sansibar haben gefertigt und dann natürlich in Deutschland nochmal ein bisschen weiter sich damit beschäftigt haben, wie kann man das jetzt noch ein bisschen besser machen und vielleicht auch schicker. Und dann halt angefangen haben mit dem Kontakt zu verschiedenen Organisationen, damit sie auch ihre Rohstoffe kriegen und so weiter und so fort. Und ja, heutzutage produzieren sie in Hamburg nicht nur Armbänder, sondern auch ja, ganz viele verschiedene andere Sachen, Hundeleinen, Schlüsselanhänger, kooperieren mit vielen anderen Startups aus der Nachhaltigkeitsbranche, wie zum Beispiel Godbag oder so, sind da auch noch weiter und weiter am Überlegen und sich neue Produkte ausdenken. Und alles hat einfach angefangen mit einem Armband, was sie sich einfach mal am Strand in Sansibar um den Arm gelegt haben. Ähnlich war es natürlich auch bei Nomu, Rebecca von Nomu, die auf der Suche waren oder den Drang hatten, ein veganes Eis herzustellen und haben einfach mal mit einer kleinen Eismaschine angefangen und rumprobiert, gemeinsam mit ihrem Mitgründer Jan, verschiedene Sorten auch sortiert und dann angefangen, Gastronomen in der Umgebung hier in Köln anzufragen, ob die nicht Interesse hätten an einem leckeren neuen Eis. Und das alles halt in einer kleinen, ganz normalen Eismaschine, wie sich die jeder auch letztendlich besorgen kann im Internet für gar nicht so allzu viel Geld. Gleiches auch für die beiden Jungs von Duschbrocken. Einfach mal eine Seife hergestellt. Soul Bottle Paul Kupfer, der gemeinsam mit seinem Mitgründer einfach mal so ein paar Flaschen, die sie eh mal so als Trinkflaschen genutzt haben, bedruckt haben, damit das Ganze noch ein bisschen schicker aussieht. Und dann nach und nach die Herstellung auch optimiert haben. Dann haben Freunde danach gefragt. Dann war man auf verschiedenen Märkten und so weiter und so fort. Und irgendwann führte es dazu, dass man Hersteller kontaktierte, um dann eine eigene Flaschenform auch herzustellen. Aber am Anfang waren es halt irgendwelche, ja, Weinflaschen, Wodkaflaschen, was auch immer, die dann erstmal bedruckt worden sind. Recap auf der anderen Seite, die haben einfach angefangen, dieses Mehrwegsystem für Kaffeebecher, die haben einfach mal in einer Stadt, Rosenheim, angefangen, ganz klein, dort mal einfach ein paar Cafés anzufragen, haben sich ein paar Becher gekauft und die dann als Prototyp sozusagen genutzt. Und mittlerweile, habt ihr vielleicht mal mitbekommen, sicherlich auch schon mal ein Café gewesen, wo es Recap-Becher gibt sie deutschlandweit an über 5.000, 6.000, ich glaube da war schon 7.000 Cafés und Ausgabestellen und haben mittlerweile auch eine Re-Bowl im Angebot. Also auch sich weiterentwickelt und neue Sachen hinzugefügt. Aber alles angefangen in einer kleinen bayerischen Stadt mit ein paar, ich glaube 24 Cafés, die sie am Ende dann rekrutiert haben als ihre ersten Tester. Ähnlich ging es jetzt mir auch mal, wenn man es auf mich nochmal bezieht, mit dem Podcast. Ich habe auch angefangen, nicht mit der ersten Folge, sondern ich habe mir meinen guten Freund, mit dem ich vorher auch schon gesagt habe, so als Sparring-Partner, den ich hatte, einfach eine Episode aufzunehmen, mit ihm als Gast sozusagen, Episode 0 war das, um einfach zu gucken, ob ich überhaupt Spaß daran habe, was ich da noch verbessern kann, bevor ich wirklich anfange. Und ja, die Folge ist zwar jetzt nicht veröffentlicht worden, aber das war für mich so der erste kleine Schritt letztendlich, der gesagt hat, okay, ich kann das, ich traue mir das zu. Und ja, dann fangen wir jetzt mal an. Und ich frage mal Gäste, denn ich fühle mich jetzt dadurch, durch diesen Test quasi bereit. Genau, also, der erste Schritt ist sehr oft klein, manchmal sogar sehr klein. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass man diesen Schritt geht. Und ihr habt gerade ein paar Beispiele nur gehört. Wenn ihr mal in die Folgen reinhört, die ich noch habe, die im letzten Jahr entstanden sind, dann gibt es da noch viele, viele mehr Beispiele von Ideen und auch Unternehmen, die jetzt mittlerweile 50, 60, 70 Mitarbeiter haben und Millionen Umsätze haben, die alle mit einer ganz kleinen Idee oder mit einem ganz kleinen Schritt angefangen haben und das dann mit der Zeit einfach gewachsen ist, weil die Idee gut war und die Umsetzung auch gut war. Und von daher Motivation an euch, an dich. Fang an, einfach mal mit ganz kleinen Schritten und guck mal, was passiert. Kommen wir zur Lektion Nummer 4. Und zwar überlege dir dein Worst-Case-Szenario. Das ist was, das habe ich aus Folge 8 mit Anna Alex auch mitgenommen. Ist das, was viele Gründerinnen auch so machen, so als kleiner mentaler Trick, sich beim Sprung ins kalte Wasser einfach zu sagen, okay, ich probiere das jetzt mal für ein halbes Jahr, guck mal, was passiert. Und ich habe genug angespart, um so ein halbes Jahr auch über die Runden zu kommen, wenn ich da jetzt keine Gewinne oder wie auch immer direkt erwirtschaften kann, was meistens so ist am Anfang, weil man natürlich erstmal viel Kapital auch einbringen muss, manchmal mehr, manchmal weniger, um überhaupt das Ganze ins Rollen zu bringen. Ja, sich da einfach einen Zeitraum festzulegen, ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr, je nachdem, was man so machen kann. Ob vielleicht macht man es ja auch Teilzeit nebenbei erstmal und sagt, ich probiere das jetzt einfach mal für ein halbes Jahr und dann gucke ich einmal, was dann ja entweder angepasst werden müsste, ob es funktioniert, ob es nicht funktioniert, ob ich es weitermachen will oder ob ich wieder irgendwie zurück in meinen Job suchen muss oder wie auch immer. Einige von meinen Gästen haben es letztendlich auch so gemacht, dass ich mal mit einer Kickstarter-Kampagne einfach angefangen habe, Duschbrocken oder auch Vikes, Soul Bottles, haben das alle so gemacht und dadurch einfach mal zu gucken und quasi testen, okay, kommt das auch wirklich an, kann ich damit was starten und dadurch ist das Risiko schon mal so ein bisschen verringert, was so die Finanzierung dann letztendlich auch angeht. Im Gespräch mit Anna hat sie auch nochmal gesagt, wir sind eigentlich, in Deutschland haben wir den Luxus, ne, dass wenn wirklich mal was passieren sollte, dass wir sehr, sehr gut aufgefangen werden. Und meistens ist noch irgendwie auch hinkriegen wahrscheinlich, dann noch einen neuen Job zu finden oder vielleicht noch einen zweiten Job aufzunehmen, um das Ganze zu finanzieren. Jedenfalls sind hier in Deutschland eigentlich die Bedingungen recht gut, um einfach mal ein paar Ideen zu starten. Klar gibt es immer noch Sachen, die besser sein könnten. Es gibt ja viele von diesen Accelerator-Programmen, auf die kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Und leider fehlt viel Förderungsmöglichkeiten so nach dieser Phase, nach dieser ersten Phase, nachdem die Idee entstanden ist. Da habe ich mit Dirk auch ein bisschen drüber gesprochen von Good24. Jedenfalls ist es enorm kraftvoll oder auch echt mächtig, sich zu überlegen, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Und das tritt dann meistens auch gar nicht ein. Bei mir war es jetzt letztendlich auch so, man malt sich vor so einem Podcast, starten natürlich auch einiges aus. So, wie kommt das an? Was sagen die Leute, die mich kennen? Und so weiter und so fort. Was sagen meine Arbeitskollegen, wenn ich hier so diesen Podcast mache? Und also ganz viele Szenarien, die dadurch durch den Kopf laufen und am Ende des Tages treten von diesen Szenarien, die man sich so, also diese negativen Szenarien, die man sich ausmalt, tritt eigentlich gar nichts in die Realität um. Und selbst dieses Worst-Case-Szenario, okay, dann gibt es ein paar Leute, die reden halt irgendwie ein bisschen hinter meinem Rücken über mich oder lästern oder wie auch immer, ist am Ende des Tages echt nicht wichtig und sollte auf jeden Fall keine Auswirkungen haben auf die Umsetzung deiner Idee, denn das Schlimmste, was du machen kannst, ist, diese Ideen einfach verstreichen zu lassen und es dann irgendwann zu bedauern. Ich habe auch mal eine Idee gehabt, ist schon einige Jahre her, und da ging es um die Individualisierung von Müsli, also dass man sich sein Müsli selber zusammenstellen kann. Und das kommt euch jetzt vielleicht bekannt vor, denn ein oder zwei Jahre später gab es dann My Müsli. Und die sind ja heute auch relativ groß. Und das ist dann so eine Sache, die ich immer noch so ein bisschen bereue oder mit mir trage, so dass ich diese gleiche Idee eigentlich hatte. Und vielleicht waren die auch schon ein bisschen vor mir dran. Jedenfalls war es noch überhaupt nicht bekannt und die waren überhaupt nicht bekannt am Markt. Es ist was ich immer noch irgendwie bereue, auch wenn es jetzt nicht ganz so schlimm ist. Ich war halt noch in der Schulzeit da, ne? Aber wer weiß, was passieren könnte, was passiert wäre, wenn ich einfach mit dieser Idee angefangen hätte. Und das ist für mich so das wichtigste oder sehr, sehr wichtiger Motivator, wenn es daran geht, Ideen umzusetzen, sich zu überlegen, okay, was könnte passieren, wenn ich es nicht mache. Und das ist vor allem das Thema, das irgendwann mal zu bereuen, dass man es nicht gemacht hat oder dass man diesen einen Weg nicht abgebogen ist, auch wenn man natürlich nicht weiß, ob es irgendwann auf die Autobahn führt oder ob es eher eine Sackgasse ist, aber man wird es nie wissen, wenn man es nicht versucht. Also überleg dir dein Worst-Case-Szenario, denn das hilft dir dann auch, diesen ersten Schritt zu gehen. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Lektion. Zungenbrecher hier auf jeden Fall heute im Podcast. Zur letzten Lesson Learned, die ich aus dem einen Jahr Podcasten und auch Unterhaltungen mit vielen Startup-Gründerinnen mitgenommen habe. Und das ist, alles, was du brauchst an Informationen, gibt es bereits da draußen. Vieles ist umsonst, kostenlos abrufbar, über YouTube, über Google, über andere kostenfreie E-Books oder was auch immer. Und andere Sachen sind aber auch relativ kostengünstig zu erwerben, über irgendwie Coaching oder ja, E-Books, die von anderen erfahrenen Leuten bereits zusammengetragen worden sind, aber auch über Accelerator-Programme. Gibt es ja einige in verschiedenen, also in fast allen Städten, größeren Städten Deutschlands gibt es irgendwie Accelerator-Programme, Impact-Programme, was auch immer, die einfach dich ausrüsten, wenn du da reinkommst in diese Programme, mit den wichtigsten Sachen, die du brauchst, um ein Unternehmen zu starten. Ich selber weiß noch nicht in so einem Accelerator-Programm, habe mich aber natürlich hier mit einigen Leuten unterhalten, die viel in diesen Accelerator-Programmen waren. Ob es ein Paul Kupfer war von Soulbuddles, Dirk Lenz in der Impact Factory jetzt erst vor kurzem. Es gibt viele Programme, viele Ressourcen, die verfügbar sind, die dir einfach helfen, diese Wissenslücken, die du hast, zu füllen, ob es im Marketing ist oder im Accounting, also Buchhaltung, ob es in der Kommunikation ist, in Mitarbeiterführung, wie auch immer. Da gibt es einfach so viele Ressourcen da draußen. Bücher habe ich jetzt auch noch gar nicht aufgezählt. Es gibt jedenfalls nichts, was dich aufhält, das nicht zu starten an Ideen. Also nur zu sagen, okay, ich kann es nicht starten, weil ich weiß nicht, wie ich dann da so ein Geschäft drum herum baue. Da gibt es Leute, die dir helfen. Und manche helfen dir sehr gerne, auch kostenfrei. Und andere helfen dir gegen gewisse Entlohnung, wie auch immer. Aber es ist auf jeden Fall möglich, an diese Informationen zu kommen mit sehr geringem Einsatz an Geld. Manchmal brauchst du natürlich einiges an Zeit, aber es ist auf jeden Fall möglich und es sollte dich nicht daran abhalten, deine Ideen umzusetzen. Und irgendwann kommt man dann auch an so einen Punkt oder kommt die meisten Gründerinnen an so einen Punkt, dass sie einfach auch Mitarbeiter einstellen können, die sich dann halt um diese Sachen kümmern. Oder dass so wie Mauro von Okese direkt von Anfang an einfach alles auch an einen Steuerberater abgibst. Das war was er zum Beispiel auch gelernt hat. Das hat er am Anfang selbst so versucht. Aber diesen Tipp habe ich auch schon sehr, sehr oft gehört. Direkt einige Sachen sofort aussourcen an Leute, die es einfach besser können, die dafür bezahlen. Das ist am Ende des Tages günstiger, als es dann selber zu machen, sich da reinzufuchsen, dann auch was falsch zu machen. Und irgendwann kommt man an den Punkt, dass man dann Leute einstellen kann, die sich dann zum Beispiel mit dem Social Marketing, Social Media Marketing beschäftigen und einfach viel besser sind und man sich selber wieder auch auf andere Sachen konzentrieren kann. Jedenfalls nichts, was einen irgendwie aufhalten sollte, wenn man in einer gewissen Sparte oder in einem gewissen Bereich kein Wissen hat. Das waren meine 5 Lektionen oder Learnings aus meinem ersten Jahr Podcasting beim Kaltenwasser Podcast und vor allem den Gesprächen mit meinen Gästen, die ja Ideen hatten und diese gestartet haben und umgesetzt haben. Zusammengefasst nochmal, erstens, schreibe deine Ideen auf. Zweitens, such dir deinen Ride or Die oder deinen Sparring-Partner. Drittens, der erste Schritt ist meistens immer der kleinste. Viertens, überleg dir dein Worst-Case-Szenario. Fünftens, alles, was dich auffallen kann, ist online verfügbar oder in Acceleratoren oder wie auch immer. Es gibt jedenfalls nichts, was dich aufhalten sollte, deine Idee umzusetzen. Soweit zu meinen Lektionen. Herzlichen Dank nochmal an dich, dass du das erste Jahr auch mit dabei warst oder vielleicht frisch eingestiegen bist noch zwischendurch. Und freue mich auf ein weiteres Jahr mit spannenden Personen. Ich habe schon einige Gäste wieder in petto, auf die ich mich schon sehr freue. Und an der Stelle, wie gesagt, erstmal nur Dankeschön, dass du dabei bist, dass du hier jede Woche zuhörst. Wenn du aus diesem Podcast in irgendeiner Art und Weise einen Mehrwert rausnehmen kannst, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir bei Apple einfach eine Bewertung hinterlässt. Das Ganze ist auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Da kommst du dann ganz einfach zu Apple Podcasts und dann freue ich mich über deine Bewertung und dein Feedback. Bis zur nächsten Woche. Mach's gut.